Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und das ist auch
ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren. Heute wollen wir über die extremste Ausrede der Welt oder aber auch über toxische Beziehungen reden. Und wir haben später Christian Hemschemeyer bei uns. Der hat ja ein neues Buch geschrieben, Die neue Dimension der Liebe, wie uns Beziehungen wahrhaftig berühren, zutiefst verbinden und gemeinsam wachsen lassen. Also das, was sich, glaube ich, jeder im Kern von Liebe wünscht. Und das ist ein sehr, sehr cooles Buch, gibt es ab jetzt überall, wo es Bücher gibt. Und es stellt auch so ein bisschen den Kontrast dar zwischen toxischer Beziehung und wie wir in eine beglückende, erfüllte Liebesbeziehung reinkommen. Und wir wollen natürlich mit euch über toxische Beziehungen sprechen, weil das ist ein ganz, ganz aktuelles Thema. Das heißt, laut Umfragen haben ein Drittel schon eine toxische Beziehung erlebt. Max, hast du schon eine toxische Beziehung erlebt?
Ja, mit dir.
Das zählt nicht. Aber in einer Liebesbeziehung, hast du da schon was Toxisches erlebt?
Ja, doch, schon, klar. Ich glaube auch, jeder hat schon mal eine toxische Beziehung, zumindest in Teilen, erlebt. Entweder passiv oder aktiv eine geführt und war selber der toxische Part.
Warst du schon mal der toxische Part?
Auf jeden Fall.
Ich auch. Wann redet man von toxischer Beziehung? Ne? Wenn in einer Beziehung psychisches oder körperliches Leid entsteht. Also wenn es so ein Ungleichgewicht gibt zwischen Autonomie und Bindung und keine Augenhöhe mehr da ist und wenn dieser Mangel an Gleichberechtigung von einem der Beziehungspartner ausgenutzt wird, dann ist das der Nährboden für eine toxische Beziehung und daraus kann ganz, ganz schnell eine toxische Beziehung entstehen. Bei Madeleine war das so. Madeleine hat uns geschrieben über beste@bestefreundinnen.de. Madeleine hat uns da ihre Beziehung geschildert und wir dachten, ey, es ist Zeit, Madeleine mal anzurufen und sie selber zu befragen, weil das Lesen ist immer das andere ist zu befragen und wir haben sie jetzt in der Leitung. Madeleine, du hast ja eine ziemlich besondere Beziehung geführt, sagen wir es mal so. Wie lief die ab und wie fing das Ganze an?
Ja, die lief sehr turbulent ab, würde ich das mal nennen. Geprägt von sehr vielen Höhen und noch viel mehr Tiefen. Und wie hat das Ganze begonnen? Wir haben uns kennengelernt und haben uns super verstanden. Ich dachte, ich habe meinen Seelenverwandten getroffen. Also habe noch nie vorher eine Person kennengelernt, die mich so im ersten Moment gleich verstanden hat und genau wusste, was ich möchte im Leben, wo ich hin möchte. Ja, also es war einfach der 100%ige Match. Ich habe auch immer gesagt, du bist mein Perfect Match. Und ja, so ging das, so hat es angefangen. Es war alles auf Wolke 7. Und dann relativ schnell kamen aber so Turbulenzen in sein Leben. Also Gründe, warum er nicht zu mir kommen konnte oder...
Ganz kurz, du sagst, zu dir kommen konnte. Kam er häufiger zu dir und du gingst weniger häufig zu ihm?
Tatsächlich war ich nie bei ihm.
Ah, okay. Warum nicht? Was hat er dazu gesagt oder ergab sich das nicht?
Also, ich bin im Außendienst, war seine Ausrede.
Nee, das war nicht seine Ausrede. Also am Anfang haben wir uns immer bei mir getroffen. Da habe ich auch erstmal überhaupt gar nicht weiter drüber nachgedacht. Okay, wir treffen uns halt in der Stadt, Unternehmen war es, gehen danach zu mir. Und dann relativ schnell hat er mir gesagt, seine Mama ist ganz doll schwer krank. Ja, okay, ich habe für alles Verständnis, was jetzt darauf folgt.
Sogar für eine sehr schwer kranke Mama hast du Verständnis.
Wow, das hat alles von dir abverlangt als verständnisvolle Person.
Ja, wir kommen ja gleich noch ein bisschen weiter in der Geschichte. Dann, dann könnt ihr jetzt auch meinen Unterton verstehen.
Gut.
Genau, und dann war das immer, ja, ich bin bei meinem Stiefvater, ich bin überhaupt gar nicht zu Hause und ich bin froh, wenn ich mal raus bin, deswegen möchte ich zu dir kommen. Das ging so ungefähr 3 Monate und dann habe ich natürlich auch Druck gemacht, habe gesagt, hey, sag mal, wo wohnst du eigentlich? Ich will jetzt auch mal wissen, wo du wohnst. Ich möchte auch mal jemanden kennenlernen von deinen Freunden. Wir sind jetzt schon 3 Monate auch offiziell zusammen, also vor meinen Freunden. Wir waren zusammen im Urlaub. Hey, ich brauche jetzt auch von deiner Seite einfach mal was. Dann kam die nächste Ausrede. Ja, in der Wohnung ist was kaputt. Ich kann nicht mehr in die Wohnung. Irgendwas war einsturzgefährdet. Keine Ahnung.
Aber ganz kurz mal, Madeleine. Ja. Ich meine, du wirkst ja clever.
Ja.
War das ein Zeitpunkt, wo schon bei dir Alarmglocken geläutet haben, wo du gesagt hast, so, okay, erst ist deine Mutter krank, dann ist die Wohnung einsturzgefährdet. Mhm. So 2 Sachen, die natürlich passieren können, aber in der Abfolge vielleicht gar nicht so wahrscheinlich sind.
Ja, genau. Also da waren ja noch ganz viele kleine andere Sachen irgendwie, dass er nicht kommen konnte, weil sein Auto abgeschleppt wurde oder. Ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern. Mir war das bewusst. Ich wollte es aber nicht wissen, weil die Momente, in denen wir uns gesehen haben, waren einfach 1000%ig. Und die waren einfach, sowas hatte ich vorher noch nie erlebt und es hat mich einfach abgeholt.
Und dafür warst du bereit,
genau,
deine Wahrheit, die du vielleicht schon in dir getragen hast, zu verleugnen.
Ja, genau.
Okay, check.
Also er hatte auch immer eine Ausrede parat. Und ich habe dann auch immer so kleine Brocken bekommen, die mich wieder daran glauben lassen haben. Also er hat mir ein bisschen was aus seiner Familiengeschichte und aus seiner Jugend und Kindheit, die schlimm war, tatsächlich, das weiß ich auch, dass das wahr war im Nachhinein, hat mir gesagt, ja, okay, ich erzähle dir das jetzt, ich nehme dich mit an den Ort, hat bitterlich vor mir geweint. Und dann ist natürlich wieder dieses Bedürfnis und dieses Verständnis auch geweckt. Oder ich habe einen seiner Arbeitskollegen dann kennenlernen dürfen. Ja, du hast ja jetzt jemanden kennengelernt. Jetzt also quasi so ein bisschen ruhig gestellt, ne? Also immer, ich gebe dir so einen ganz kleinen Happen und jetzt musst du ruhig sein. Wenn du jetzt noch mehr willst, dann bist du schuld, ne? Was willst du denn eigentlich noch? Ich schicke dir Bilder, wie ich auf der Couch sitze. Hier kann gar niemand anderes sein oder.
Ah, du warst schon ein bisschen eifersüchtig und hast nachgehakt.
Ich habe nachgehakt. Also seine Mutter ist dann auch gestorben, in Anführungszeichen.
Wie kann man denn
in Anführungszeichen sterben?
Er hat mir gesagt,
ich bin nur in Anführungszeichen gestorben.
Sie ist gestorben.
Ja, also er hat mir erzählt, dass seine Mutter gestorben ist, was sein Lügenkonstrukt quasi weiter ausgebaut hat. Sie war erst sehr krank. Dann wollten wir Silvester zusammen feiern und er konnte aber nicht zu mir kommen und er brauchte eine Ausrede. Deswegen hat er mir gesagt, seine Mutter ist gestorben.
Wow.
Dann kann ich natürlich nicht sagen, nein, du kommst jetzt auf jeden Fall hierher. Und
Madeleine, ganz interessant, diese Stelle, ne? Wir wissen ja jetzt eigentlich, dass seine Mutter nicht gestorben ist, wenn sie in Anführungszeichen gestorben ist.
Mhm.
Weißt du, was so spannend an der Stelle ist? Dass von da an er keine gemeinsame Zukunft eigentlich mit dir geplant hat. Weil in dem Moment kommt er nicht mehr aus dieser Ausrede raus. Du kommst nicht aus der Ausrede raus. Meine Mutter ist gestorben. Nein, doch nicht. Sie hat sich rausgebuddelt und macht ihr schwarze Hände.
Doch, es gibt eine Möglichkeit, wie er da weiter rauskommen können.
Wie?
Wenn er seine Mutter selbstständig ins Grab befördert hätte. Sie ist, ich sage doch, sie ist gestorben, in Anführungszeichen.
Gestorben worden.
Ja.
Okay, gut. Das ist ein richtig spannender Moment.
Ja.
Okay.
Ja, genau. Also da hatte ich natürlich auch Verständnis dafür. Also
da rechnet jetzt auch keiner mit. Die eigene Mutter sterben lassen. Irgendwo hört der Spaß auch auf, oder? Sorry.
Also das ist crazy. Irgendwie bewundere ich ihn ja auch schon jetzt ein bisschen. Keine Ahnung, weil er so viel Kalkül hat.
Ich bin noch nicht fertig, also kommt noch ein bisschen was.
Okay. Fahre fort, bitte.
Genau, dann, also wir sind jetzt Ende 2019 quasi. Seine Mutter ist gestorben. Ich kehre irgendwann nach Weihnachten, Silvester wieder zurück aus meinem Urlaub. Und ja, ihm geht es eigentlich ganz okay tatsächlich. Da habe ich mich auch schon gewundert, okay, warum geht es dir so gut? Deine Mama ist gestorben. Ja, wir haben uns regelmäßig oder noch recht regelmäßig gesehen.
Was heißt das?
Er hat bei mir übernachtet, 2-mal die Woche.
Hui.
Ja, meist nicht am Wochenende. Also Samstag war immer so ein Tag, da haben wir uns verabredet. Und meist,
da hat er Grabpflege betrieben.
Und meistens war ich dann aber trotzdem alleine. Also er ist dann nicht gekommen.
Man muss natürlich sagen, dadurch, dass seine Mutter jetzt gestorben ist, ergeben sich natürlich noch viel, viel mehr Ausreden danach.
Ja, ja. Ich hab den ganzen Samstag und Sonntag mich um das Grab gekümmert, ja, umgegraben, gepflanzt. Und
auch emotional, du, ich weiß nicht, es kommt gerade wieder so, prasselt gerade wieder auf mich so ein, dass meine Mutter gestorben ist. Ich kann heute einfach nicht.
Ich muss heute einfach mal ein bisschen für mich sein.
Ja, genau. Also solche Sachen. Oder irgendwie.
Hat er das auch weiter genutzt, die Ausrede, meine Mutter ist gestorben, um weitere Ausreden zu finden?
Ja, natürlich. Also da gibt es ja dann solche Sachen wie Beerdigung organisieren, Grab organisieren, solche Sachen, ja.
Wow. Hat er dir auch gesagt, wo sie liegt?
Nee, tatsächlich nicht. Und auch nach dem Tod und seiner Reaktion danach habe ich auch ganz stark, also habe ich dann wirklich auch aktiv gezweifelt, dass ich gesagt habe, okay, irgendwas stimmt hier nicht.
Hast du mit Freunden darüber geredet?
Guter Punkt. Ich habe nicht darüber geredet. Also ich habe nicht.
Weil es dir selber schon unangenehm
war? Mir war es unangenehm.
Also ich glaube, das muss auch für einen selber so schwierig sein, weil in dem Moment, wenn man daran anfängt zu zweifeln, dass die Mutter einer anderen, des Partners gestorben ist, dann denkt man sich ja, was bin ich für ein schlechter Mensch, dass ich ihm unterstelle, er lügt mich mit so einem Thema an. Niemand würde mich bei sowas anlügen, das macht kein Mensch.
Genau.
Und ich glaube, das bedeutet ja für dich selber, dass du dich auch immer selber immer schlechter fühlst und in so eine Spirale reingerätst. Was bin ich eigentlich für ein Arschloch hier in dieser Beziehung?
Genau, also ich habe daran gezweifelt. Ich habe ihm das natürlich nie gesagt, weil wer würde das aktiv jemandem sagen? Vielleicht hätte es ja doch gestimmt. Was ich getan habe, ist, ich habe geguckt, ob man irgendwo die Todesanzeige findet tatsächlich, wo ich dachte, okay, gut, wenn ich die finde, dann weiß ich wenigstens, dass es gestimmt hat. Ich habe natürlich nichts gefunden. Und das hat sich noch viele Monate weiter durchgezogen tatsächlich, ich rede mit niemandem darüber.
Also ich hatte auch tierische Angst gehabt, glaube ich, mit meinen Freunden darüber zu sprechen. Erstmal natürlich, dass man denkt, hey, was könnten die von mir denken, wenn ich denen erzähle, dass ich glaube, dass er mich anlügt, dass seine Mutter gestorben ist, dann würde ja unsere Freundschaft auch ins Wanken geraten, wenn jemand von mir denken würde, hey, was bist du für ein Mensch, dass du sowas überhaupt in den Raum wirfst? Und auf der anderen Seite, wenn sich das bewahrheiten würde, dass seine Mutter, dass er da in dieser Geschichte lügt, dann würde er wieder auf einen zurückfallen. Wie kannst du nur mit so einem Menschen zusammen sein? Wie kann es sein, dass du auf so jemanden reingefallen bist? Also das würde mir sehr schwer fallen, meinen Freunden mich mit so einer, wenn man erstmal an so einem Punkt schon angekommen ist, sich da zu öffnen.
Ja, und was passiert in der Dynamik, in der du warst, ist, man wird extrem süchtig und extrem hungrig nach dem Liebesnektar, der irgendwie immer wieder in kleinen Tröpfchen ausgestoßen wird und man bewertet das über. In einer normal funktionierenden Partnerschaft ist das fast schon eine Selbstverständlichkeit. Und dadurch, dass du so ausgehungert bist und so viel dafür getan hast, ne, für diese Beziehung, ist das, was an Positivem rauskommt, viel, viel wertiger für dich. Je mehr Energie wir investieren, desto wertiger wird das, was rauskommt. Das ist auch das Krasse an der Dynamik. Und deswegen hast du diese positiven Momente, die ja immer noch da waren, so hoch gelobt und irgendwann ist das Konstrukt zusammengebrochen. Wann war das? Also wann ist das ganze Kartenhaus zusammengefallen und wie?
Nochmal einen Schritt zurück. Einer seiner quasi Schritte auf mich zu war, dass er mich in die Wohnung seiner Mama, damals noch nicht verstorben, und sein Stiefvater das mitgenommen hat. Da meinte er, die sind auf Reha, hat ja gepasst zur Krankheit. Und er hat gesagt, okay, wir fahren jetzt hier hin und waren vorher noch in der Stadt unterwegs und schlafen dann hier. Und daher wusste ich, wo seine Mama wohnt. Und es gab dann diesen einen Tag, wo ich gesagt habe, okay, ich erreiche ihn wieder nicht. Er hat mir gesagt, er ist bei seinem Stiefvater, weil sie wieder irgendwas machen mussten für die Beerdigung oder nach der Beerdigung, keine Ahnung. Und ich habe gesagt, okay, jetzt, heute ist der Tag der Wahrheit. Ich wusste, entweder es ist alles gut und alles kann weitergehen oder alles wird zusammenbrechen. Und ich bin zu dieser Wohnung gefahren, habe erst mit einem Mann gesprochen, bin dann in die Wohnung reingegangen, weil ich gesagt habe, okay, ich glaube, das Gespräch wird ein bisschen länger. Und dann stand seine Mutter vor mir, von der ich immer
Hatte sie Erde am Körper?
Nein.
Nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, ich hätte mir in dem Moment überlegt, wie trete ich da dem Menschen gegenüber, dem ich gegenüber trete. Sagen wir mal, es ist der aktuelle Lebensgefährte der verstorbenen Oma. Dann wäre ja mein erster Satz, ja, schönen guten Tag, ich bin der mein Freund ihres Sohnes. Herzliches Beileid für den Tod ihrer Frau.
Oder in diesem Fall zu ihrem Ziehsohn.
Genau, also es war relativ klar, schnell im Gespräch, dass wir eine Menge zu reden haben. Ich habe habe auch direkt...
Ich dachte, dass sie nicht gestorben ist.
Ja, es war natürlich auch für mich befreiend, dass die Frau noch lebt.
Ja.
Ja.
Deine zukünftige Schwiegermutter lebt.
Genau, und dann haben wir uns ausgetauscht, wer ich eigentlich bin, welche Rolle ich im Leben ihres Sohnes gespielt habe. Und dann guckt die Frau mich an und dann sagt sie, ah ja, der wollte ja eigentlich jetzt, auch wenn Corona nicht gewesen wäre, im April heiraten. Und ich, bitte was? Ja, der Gute ist verlobt gewesen, mittlerweile verheiratet und hat quasi die ganze Zeit eigentlich mit seiner Verlobten zusammen gewohnt, gelebt und ist quasi zweigleisig gefahren mit mir und ihr.
Okay, wow. Madeleine, was war für dich schlimmer? Dass er seine Mutter sterben lassen hat oder dass er in Wirklichkeit verlobt war?
Ich glaube, das hat sich immer mal wieder geändert, was ich schlimmer fand. Aufgrund meiner persönlichen Familiengeschichte ist das mit der Mutter auf jeden Fall schlimmer gewesen.
Ah.
Weil da, also nicht meine Mama lebt und ist gesund.
Okay.
Aber
die von deinem Ex-Freund. Sorry. Ist so unfassbar für mich, diese Geschichte.
Ja, von daher ist es, glaube ich, eher die Mutter, weil ich eigentlich weiß, was es für Menschen bedeutet, einen Elternteil zu verlieren. Hm. Ja.
Wusste das dein damaliger Freund, dass du da ein Thema mit hattest?
Ja.
Das wusste er.
Ja.
Hm. Wow. Und damit wusste er auch, dass diese Geschichte besonders
für dich kredibil ist.
Ja, sehr tief sitzen wird und sehr gut funktionieren wird.
Ja.
Wow.
Ein Lügenjongleur würde ich ihn jetzt mal nennen. Hm. Was hast du gemacht? Hast du ihn damit konfrontiert oder?
Seine Mutter hat ihn direkt am Telefon damit konfrontiert.
Madeleine, als du noch da warst?
Mhm.
Hast du nach dieser Story noch ein einziges Mal mit ihm geschlafen?
Ja.
Okay.
Ich glaube, dann sind wir auch bei der Toxik der ganzen Sache. Auch dieses Bewusstwerden, dass es eine toxische Beziehung ist. Seine Mutter hat ihn kontaktiert und er hat gesagt, nein, ich habe mich für Madeleine entschieden. Das ist meine Frau. Ich möchte mit ihr zusammen sein. Ich bin sofort in die Heimat gefahren. Also ich wohne zurzeit an einem Ort, aus dem ich nicht ursprünglich komme. Und er ist mir hinterhergefahren und hat gesagt, ich erkläre dir alles. Und
okay. Ich
will mit dir reinen Tisch machen. Und hat mir versucht, alles zu erklären, warum er seine Mutter sterben lassen hat.
Warum hat er seine Mutter sterben lassen?
Die haben auch ein sehr schwieriges Verhältnis. Und ja, er hat gesagt, die haben sich so stark gestritten. Für ihn ist sie quasi gestorben. Also aufgrund eines Streits, ja.
Madeleine, wie war das für dich, das zu hören? War das plausibel? War das emotional greifbar?
Ihr müsst euch vorstellen, vor mir saß ein Mann, Ende 20, zutiefst weint, schluchzend, wirklich die größten Krokodilstränen, die man sich vorstellen kann, wie ein Häufchen Elend. Und ja, ich habe es ihm geglaubt. Ich habe es ihm tatsächlich geglaubt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie ein Mensch so Emotionen faken kann. Ich konnte mir
der
nicht
faked in dem Moment die Emotion nicht. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ah, okay.
Also die fühlt er wirklich, aber er fühlt nicht seine Scham über die Lüge, sondern den möglichen Verlust von dir. Mhm. Und das bringt ihn zum Weinen.
Und seiner Verlobten in dem Moment.
Und seiner Verlobten. Das heißt, dass sein Lügenkonstrukt zusammenbricht. Darüber fühlt er den Verlust und diesen Trennungsschmerz, der erzeugt wird. Dieses, ich werde am Ende allein gelassen. Weil jemand, der so ein Lügenkonstrukt aufbaut, trägt er in sich so ein tiefes Gefühl von, ich bin eigentlich einsam und ich muss das so um mich rumspannen, sonst spüre ich mein Gefühl der Einsamkeit und ich kann eigentlich nicht wirklich in Kontakt mit anderen Menschen gehen. Und darüber spürt er den Verlust und darum weint er in dieser Situation. Er denkt sich nicht, oh, ich habe dich angelogen und das macht mich so traurig, dass ich nicht ehrlich zu dir war. Das ist ihm, glaube ich, gar nicht bewusst. Ich will jetzt nicht sagen, scheißegal, aber nicht bewusst.
Hm. Ja. Also ich war dann eine ganze Weile weg, also wirklich weit auch von der Kilometerdistanz her und habe gesagt, okay, ich brauche Zeit, du musst eine Lösung für deine Klamotte da finden und bin dann nach 1,5 Monaten wieder zurückgekommen, ging aufgrund von Corona und Homeoffice echt hervorragend, also da war ich sehr glücklich drüber, dass ich auch die räumliche Distanz einfach schaffen konnte. Und das Ganze ging weiter damit, dass er gesagt hat, okay, ich trenne mich von meiner Verlobten und ich möchte mit dir weiterleben. Ja.
Hat er nicht zwischenzeitlich schon gemacht, sich von der Verlobten getrennt, sondern erst, als du zurückgekommen bist?
Ja, die haben ja zusammen gewohnt und er hat gesagt, ja, er muss ausziehen, er muss was Neues finden. Also es ging dann wieder los mit diesen ganzen Ausreden, ne? Warum wir uns sehen konnten, warum wir uns nicht sehen konnten. Und dann gab es auch immer wieder diesen, du hast es vorhin gesagt, Liebesnektar in kleinen Dosen. Und ja, um das Ganze vielleicht auch so ein bisschen abzukürzen, das ging tatsächlich noch ein Jahr. dass ich mich distanzieren wollte, dass er wieder auf mich zugekommen ist. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich habe in der Zeit ganz krass Sport gemacht, um meinen Kopf frei zu kriegen. Habe dann wie so einen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt, habe geheult, habe ihn angerufen und habe gesagt, lass mich endlich los, lass mich gehen, ich ertrage das nicht mehr. Ich schaffe das nicht, mich selber von dir loszureißen. Bitte geh du. Ich weiß, dass du nicht ehrlich zu mir bist. Bitte geh einfach. Und er hat es natürlich nicht gemacht. Er kam dann wieder an. Er hat auch immer versucht, körperliche Nähe herzustellen, wenn er bei mir war. Also selbst wenn ich mich versucht habe zu distanzieren, so ein Streichler am Arm oder am Oberschenkel und komm, darf ich dich noch einmal in den Arm nehmen? Und dann war ich immer so ein bisschen direkt wieder im Netz der Spinne.
Tat auch extrem gut, ne?
Ja, tatsächlich. Obwohl ich eigentlich wusste, also ich wusste, dass er mir nicht gut tut. Aber in dem Moment, in dem ich dann wieder in seinem Arm war, ging es mir wieder gut. Im Nachhinein vergleiche ich das immer mit so einer Sucht. Also, keine Ahnung, ein Alkoholkranker, wenn er ein Bier sieht, dann geht das vielleicht noch. Aber wenn das Bier geöffnet vor einem steht, dann oder schon so die ersten Tropfen an der Lippe sind, ja, dann ist es einfach vorbei. Und genauso ging es mir die ganze Zeit mit ihm.
Wie bist du letzten Endes von ihm losgekommen?
Okay, jetzt kommt noch der letzte Kracher.
Weißt du, das ist aber in der Geschichte eigentlich, es gibt einen Spannungsbogen, der auch ab und zu mal abflachen muss, damit die langfristig spannend bleibt. Bei dir ist es die ganze Zeit oben.
Ganz am Anfang unserer Beziehung hat mich eine Frau kontaktiert und er hat immer gesagt, das ist eine Psycho-Ex. Und ich hatte immer im Gefühl, dass diese Frau noch eine Rolle in seinem Leben spielt. Und ich habe dann gesagt, okay, ich musste jetzt mal kontaktieren, unter anderem, weil ich auf ihrem Instagram-Profil seine Schuhe gesehen habe. Der hat so eine ganz weirde Art, seine Schuhe zu binden. Dachte ich mir, keiner zieht seine Schuhe so an wie er. Das muss er sein. Und dann habe ich sie angeschrieben und wir haben lange telefoniert und es ist herausgekommen, dass es nicht nur seine Verlobte mich und mich gab. Es gab auch noch quasi eine zweite Freundin, die eine ähnliche Beziehung zu ihm hatte wie ich.
Und der Tag hat 24 Stunden.
Wie hat er das gemeldet? Hat er Vollzeit gearbeitet?
Ja.
Der kann durch die Zeit reisen.
Ja.
Und wie hat er das gemacht? Wow.
Ja.
Also Zeitmanagement kann man, das ist eine Sache, die man ihm nicht nachsagen kann, dass er das nicht drauf gehabt hat.
Also im Reframing könnte man sagen, er war ein sehr guter Zeitmanager auf jeden Fall.
Ja, also er hatte nicht nur negative Seiten. Gut, wir wollen das Ende der Geschichte hören. Ja.
Genau, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du kannst mir erzählen, dass du dich zwischen zwei Frauen nicht entscheiden kannst, aber zwischen drei sich nicht zu entscheiden. Und über diese andere Freundin habe ich auch erfahren, dass er auch noch Affären quasi hatte, die er ihr dann gebeichtet hat. Das heißt, es gab quasi drei konstante Frauen in seinem Leben, die mehr oder weniger offiziell waren und diverse Flirts, Affären, Seitensprünge. In dieser Zeit, da habe ich gesagt, okay, jetzt ist Ende Gelände.
Ganz kurz, Madeleine, habt ihr nach diesem Entschluss, jetzt ist Ende im Gelände, noch einmal miteinander geschlafen?
Nein.
Okay, bitte fahr fort.
Genau, also es gab noch ein Gespräch, wo ich gesagt habe, okay, wir haben keine Zukunft mehr, du hast jetzt die Chance, mir die ganze Wahrheit zu erzählen. Die kam natürlich nicht. Ich habe gesagt, okay, sag mir was mit deiner Verlobten ist. Nee, das ist nicht mehr. Jetzt im September hat sich rausgestellt, die beiden haben geheiratet. Herzlichen Glückwunsch dazu, auch nachträglich.
Auch von unserer Seite.
Genau, also es kamen wieder ganz viele Lügen. Ich wusste natürlich auch schon viel von der zweiten Freundin da, was er mir erzählen kann oder erzählen wird oder ihre Perspektive.
War sie nett so?
Sie war nett, ja, sie war auch ein nettes Mädchen, wo ich gesagt habe, okay, wir sind hier in Sachen reingeschlittert, die sich kein Hollywood-Autor besser hätte vorstellen können.
Ja. Verbindet das irgendwie, wenn man so ein gleiches Schicksal hat?
Am Anfang ja. Das Problem ist, ich war dann relativ stark und habe mich dort rausgezogen. Sie konnte das nicht so, obwohl sie dann auch von mir wusste, ist sie trotzdem auch immer wieder zu ihm zurück. Und hat mir dann vorgeworfen, ja, ich hätte noch Kontakt mit ihm und so weiter. Sodass ich dann gesagt habe, okay, nee, wir haben auch keinen Kontakt mehr, weil es tut mir nicht gut und es wühlt auch meine Emotionen immer wieder auf. Und das wollte ich nicht. Ich wollte da einen Schlussstrich drunter ziehen und auch unter alles, was mit ihm zu tun hat.
Und wie hast du dich wieder aufgepäppelt?
Genau, also mein erster Schritt war, allen meinen Freunden und meiner Familie die Wahrheit zu sagen. Also für meine Freunde.
Super wichtiger Schritt.
Für meine Freunde und für meine Familie war der Schlussstrich quasi, als alles aufgeflogen ist. eigentlich ein Jahr vorher und keiner wusste, dass wir noch so richtig Kontakt haben.
Wow.
Ich bin eigentlich ein total ehrlicher Mensch und ich kommuniziere auch viel aus meinem Leben mit meiner Familie und meinen Freunden. Und es war richtig schlimm für mich, dass ich das nicht geteilt habe, aber ich konnte es nicht, weil ich vor den Reaktionen...
Toxische Spirale, by the way. Ja. Nur ganz kurz an dieser Stelle, zwei Sachen. Einmal, wenn du etwas verheimlichst vor anderen, verheimlichst du es auch ein Stück weit vor dir selber und du kannst eigentlich gar nicht die Dynamik richtig erkennen, die abgeht, weil du es ja unterdrückst und verheimlichst. Und das Zweite ist, wenn du gegen deine Werte lebst, also eigentlich ist ja ein Wert von dir Ehrlichkeit und Offenheit, dann killt das automatisch dein Selbstwertgefühl, weil das ja ein Wert ist, den du in dir trägst und gegen diesen Wert agierst. Und damit wirst du noch viel anfälliger für eine toxische Beziehung. Also hier bist du in eine toxische Spirale reingeraten.
Genau, also ich war offen und ehrlich. Ich habe es allen meinen Lieben gesagt und habe tatsächlich auch nur positives Feedback bekommen. Oder positives Feedback ist der falsche Begriff. Alle waren total...
Danke,
erleichtert.
Dass du uns angelogen
hast. Nein, sie waren erleichtert, dass ich es ihnen endlich gesagt habe und haben gesagt, okay, warum bist du nicht viel früher zu uns gekommen? Wir hätten dir geholfen. Und der nächste Schritt war tatsächlich, dass ich mir eine Therapeutin gesucht habe.
Mhm. Wie schwer / leicht ist es dir nach dem gefallen, falls es schon wieder vorgekommen ist, dich auf einen Mann einzulassen?
Ich habe mich noch nicht wieder richtig auf jemanden eingelassen und ich weiß auch nicht, inwieweit ich das schon wieder kann. Ich hätte Lust, jemanden kennenzulernen, aber sobald ich da jemanden von Interesse habe, der mir vielleicht auch ein bisschen gefällt, ich stelle alles in Frage und das gefällt mir selber nicht. Und das macht es auch schwierig, jemanden kennenzulernen, ja.
Also hat er verbrannte Erde hinterlassen?
Ja, definitiv.
Du bist ein Beziehungsveteran, könnte man sagen. Ja. Aus dem Krieg.
Mit Trauma.
Ja.
Wahnsinn. Wenn du eine Vogelperspektive einnimmst und auf dich selber guckst, warum glaubst du, könntest du in diese Situation geraten sein?
Zum einen, weil ich sehr, sehr verliebt war.
Mhm. Also, und er hat dich wahrscheinlich auch mit Liebe zugeschüttet, ne?
Am Anfang auf jeden Fall, mit Geschenken. Mhm. Ich bin ein riesiger Musikfan und er hat mich da einfach auf der Ebene komplett abgeholt. Ich frage mich, wie man so viel Wissen auch über Musik haben kann, weil das ist eigentlich gar nicht die Musik, die er hört, die mich berührt. Und trotzdem hat er es geschafft, mich auf dieser Ebene abzuholen. Also
ganz, ganz klassisch für eine toxische Beziehung. Am Anfang sehr, sehr viel Liebe in Anführungsstrichen reinzubringen. Lovebombing nennt man das auch. Und den anderen damit zuzuschütten. Dann große Instabilität, die ihr gelebt habt. Das ist auch sehr typisch. Hat er ab und zu mit dir über eure gemeinsame Zukunft gesprochen? Wie schön das sein wird?
Ja, wir haben zusammen Wohnungen für ihn gesucht. Ich habe hier in der Stadt bestimmt 15 Wohnungsbesichtigungen mit und teilweise auch ohne ihn gemacht. Weil er wollte ja natürlich zu mir in die Stadt ziehen, um näher bei mir zu sein. Und ja. Mhm.
Future Faking, Klassiker in der toxischen Beziehung. Dann diese Spuren verwischen, was er gemacht hat. Ne? Immer wieder Ausreden gefunden. Gaslighting, auch Klassiker für eine toxische Beziehung. Also es war eine sehr, sehr klassische toxische Beziehung, in die du da reingeraten bist. Und ich glaube, manchmal ist das schwierig, aber ich finde es wichtig, auch zu gucken, was hast du auf der Habenseite aus dieser Beziehung gezogen und zu merken, wie sehr man vielleicht manchmal sich selber übergeht, wie man selber über seine eigenen Grenzen geht und damit wieder ein neues Selbstbewusstsein entwickeln und bewusst werden über, wo bin ich und wo ist jemand anders und was bin ich bereit zu tun und was bin ich nicht bereit zu tun. Und ich finde, das macht einen auch extrem attraktiv als Partner, wenn man seine eigenen Werte und Grenzen kennt. Weil das schafft eine Polarität und vielleicht ist das was du aus dieser Beziehung ziehen konntest. Hast du manchmal noch an ihn gedacht jetzt?
Ja, also ich beschäftige mich schon noch mit dem Thema, allein schon durch meine Therapie natürlich, dann jetzt durch unser Gespräch. In den letzten Tagen habe ich tatsächlich einmal mehr an ihn gedacht als sonst. Es sind mir auch viele Situationen einfach wieder eingefallen. Ich glaube, das ist auch ganz typisch, dass dann immer mal so ein Flashback kommt und dann denkt man sich, wow, die Situation gab es ja auch und wow, jetzt weiß ich so richtig, was dahinter gesteckt hat. Eigentlich auch die Nachricht über die Hochzeit, die mich total unerwartet getroffen hat, aus dem Nichts eigentlich. Hey, die beiden haben geheiratet. Ja, meine Therapeutin hat mir auch mitgegeben, das wird dich noch ein bisschen begleiten. Mhm. Er wird auch noch, ja, zumindest in deinem Kopf eine Weile eine Rolle spielen. Aber das Gute, was ich für mich mitgenommen habe oder ja der Punkt, an dem ich jetzt bin, ist, dass ich kein Bedürfnis habe, mit ihm in Kontakt zu treten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, sich einfach komplett zu distanzieren und das mit mir auszumachen, mit mir und meiner Therapeutin oder mit meinen Freunden darüber zu sprechen und eine klare Grenze zu ziehen zwischen seinem Leben und meinem Leben.
Und die Grenze beinhaltet auch nicht, mit seiner jetzigen Ehefrau Kontakt aufzunehmen und das aufzudecken?
Das weiß sie alles. Sie kennt alle Geschichten.
Okay.
Gut, fair enough.
It's love.
Wow, Madeleine, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für diese Reise, die du mit uns gegangen bist. Das ist unfucking fassbar, dieser Typ. Klar gehört er in Therapie. Er hat unglaublich viele Ängste in sich, aus denen er heraus agiert. Und es muss teuflisch sein, weil wenn du sowas mit anderen machst, bist du vor allem mit einer Person in der toxischen Beziehung mit dir selber. Mhm. Und das muss die Hölle auf Erden sein. Wirklich die Hölle auf Erden. Das ist krass. Ja. Das ist krass. Also ich habe Mitgefühl für deine Geschichte, aber ich habe auch irgendwo Mitgefühl für ihn, was für ein verzweifelter Mensch er eigentlich sein muss. Ja. Er hat so viel mit dir gemacht und so viel Scheiße gemacht. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Opfer ist, aber er...
Er ist vielleicht also ein Opfer seiner selbst.
Klar. Er ist ein Opfer seiner selbst, seiner Geschichte. Heißt nicht, dass man sowas daraus machen muss, aber ich möchte nicht in seine Haut stecken. Nee. Ich möchte eher in deine Haut stecken, die aktiv da rausgegangen ist und eine Stärke vielleicht auch daraus gewonnen hat. Aber in seine Haut, fucking never ever. Nee. Und die Chance, dass er treu bleibt in dieser Ehe, die ist auch nicht so hoch.
Ja, ich glaube, der lebt den Weg, den er die ganze Zeit schon gegangen ist, gerade genauso weiter. Also es wird andere Madeleines neben ihm geben.
Vielen Dank für deine Offenheit und ja, alles Gute für deinen Weg. Und ich hoffe, du wirst in Zukunft eine gesunde, schöne, dich stärkende Beziehung führen.
Ja,
vielen Dank. Wünsche
mir dir.
Wow, was für eine unfassbare Geschichte, finde ich, von Madeleine. Das hätte so ein Hollywood-Drehbuchautor gar nicht besser schreiben können. In was für Lügen die sich verstrickt haben. Also verstrickt haben, damit meine ich, irgendwann, so von außen, hätte man ja die Reißleine ziehen müssen. Hat sie auch gemacht, klar. Toxische Beziehungen. Ich glaube, wir müssen noch mal tiefer einsteigen. Wir müssen mit dem Experten für toxische Beziehungen in Deutschland sprechen, dem Diplompsychologen Christian Hemschemeyer. Der bietet verschiedene Online-Kurse an, auch zum Thema toxische Beziehungen, alles auf liebesship.de. Und seit wenigen Tagen ist sein neues Buch Die neue Dimension der Liebe draußen. Sehr, sehr cooles Buch zur Liebe. Wie führen wir wirklich Partnerschaft? Wie entsteht Intimität? Wie entsteht Beziehung auf Augenhöhe? Was bedeutet Liebe eigentlich versus was bedeutet toxische Beziehung? Und Christian, erstmal vorweg, toxische Beziehung ist ja auch so ein Modebegriff. Was ist eine toxische Beziehung genau? Und kann man für jede gescheiterte Beziehung das Label toxische Beziehung verwenden?
Nee, kann man nicht. Also genau, das wird leider super verwässert. Früher hat man einfach mal gesagt, ist ein Arsch, ist eine Bitch oder so. Und heute ist es immer gleich, alles Narzissten, alles Psychopathen, alles toxische Beziehungen. So einfach ist es natürlich nicht. Also für mich sind toxische Beziehungen eigentlich eine liebessüchtige Beziehung. Ne? Also wo ich so in so einen Abgrund komme, aufgrund so heiß-kalt-Verhalten des Partners vielleicht, dass ich nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, nicht mehr arbeiten kann. Also ich wirklich richtig abhängig werde von dieser Beziehung und nicht mehr vor und nicht mehr zurück weiß eigentlich, das ist eine toxische Beziehung.
Also wie so ein Heroinabhängiger.
Ja, exakt.
Okay, gut. Nur, dass mein Heroin die Liebe ist. Und also ein schlechter Dealer, der einen nicht versorgt.
Ja, man sollte vielleicht Kokain sagen. Also ich hatte Klienten, die sowohl liebessüchtig als auch kokainabhängig sind, die sagen, es ist exakt das gleiche Gefühl. Es ist exakt identisch. Ja, finde ich super spannend. Es liegt, glaube ich, an diesem Dopamin, was da ausgeschüttet wird. Aber also es ist eher Kokain als Heroin, wenn man schon,
in den Drogenrichtung. Irgendwie ist Heroin immer mein Lieblingsvergleich.
Achso, okay.
Dann müssen wir dahin gehen. Gibt es so Frühwarnsignale, wenn man jetzt im Dating-Game einsteigt und merkt, das und das Verhalten zeigt derjenige, den ich anfange zu daten oder das und das sind die Aussagen, wo man eigentlich sofort sagen müsste, Schluss, hier gehe ich nicht weiter.
Ja, also das kriegt man halt leider am Anfang gar nicht richtig mit. Also es gibt Menschen, die schaffen es schon auf dem ersten Date irgendwie so eine Heiß-Kalt-Schleife zu fahren. Ne? Also dann kriegst du so einen netten Satz, dann ist wieder irgendwie versteinertes Gesicht, Rückzug, dann wieder so ein Lovebombing-Satz und das ist manchmal gar nicht so leicht mitzukriegen, aber was man häufig danach merkt, ist so obsessives Nachdenken, ne? Wenn du anfängst, drüber nachzudenken, wie hat sie das jetzt gemeint oder er oder warum schreibt sie das nicht, warum schreibt sie so, also Sachen, wo du in einer sicheren Kontakt gar nicht drüber nachdenken würdest, warum kommt jetzt kein Smiley, warum kommen so viele Smileys, wieso willst du mich so auf einmal nicht sehen, wieso sie doch oder er, also das ist immer so ein Zeichen, wenn man anfängt so obsessiv nachzudenken, wenn man so auf Verhaltensebene guckt, sagt man immer, eins der ersten Zeichen ist eigentlich so Kritik, ne? Wenn du so jetzt für Frauen zum Beispiel auf dem ersten Date sagt der Mann, boah, du bist so geil, du bist so heiß, du bist so toll irgendwie und auf dem zweiten Date sagt er, Also letztes Mal in dem blauen Kleid sah es so irgendwie besser aus als im roten. Das ist, was ja eigentlich überhaupt keinen Sinn macht auf den ersten Date, sag ich mal so. Ne? Oder die Kellnerin wird schlecht behandelt oder gibt irgendwie so eine ganz kleine körperliche Übergrifflichkeit vielleicht. Das sind so die ersten Warnzeichen eigentlich. Ja.
Körperliche Übergrifflichkeit heißt dann so unangenehm berührt werden?
Ja, zum Beispiel, ja.
Okay. Was sind denn die nächsten, wenn man dann in eine Beziehung gekommen ist, die nächsten Warnsignale? Es gibt ja 25 Faktoren, die du aufgestellt hast, die auf eine toxische Beziehung hinweisen. Lass uns mal in ein paar reingehen.
Ja, also das Gemeine ist eigentlich, eins der ersten Anzeichen ist eigentlich, dass du absolut sicher bist, dass es so die Beziehung ist. Ne? Das ist natürlich ein bisschen gemein, das zu sagen, weil wir alle wünschen uns natürlich die Beziehung. Aber Hobby fangen als toxische Beziehung so an. Menschen sagen immer, ich war nie so sicher, dass das das Richtige ist. Und
woran liegt das?
Boah, das ist ja bitter, weil das würde ja bedeuten, dass die Liebe des Lebens eigentlich die toxische Beziehung des Lebens ist.
Ja, das ist auch oft so, glaube ich.
Ah, verdammt.
Ja, aber ich glaube, ganz oft ist es ja so, weil es nicht erfüllt wird. Ne?
Ja.
Und der Rest bleibt Projektion. Also es ist ja immer so, dass du einen Happen zugeworfen kriegst, der schmeckt unglaublich gut, aber du kriegst ja nie das ganze Gericht.
Ja, genau, so ist es. Ne? Also eins der ersten Zeichen ist ja dieses Lovebombing, was immer ein bisschen, also natürlich, wenn man verliebt ist, dann findet man jemanden irgendwie gut, aber wenn du so richtig überschüttet wirst, eigentlich wie in so einer schlechten Sekte mit so, du bist der Geilste und Tollste und ich habe zwar schon 500 andere gedatet irgendwie letzte Woche vor dir, aber du bist jetzt so besonders und man da auch so drauf abgeht. Ne? Man braucht ja auch einen eigenen, also für den Anker braucht man ja auch einen eigenen Ankerplatz. So, ne?
Also, man, also
so,
man darf einer Frau nicht sagen, dass sich der Sex bei ihr am geilsten anfühlt, sonst macht man Lovebombing.
Ja. Ja, also Lovebombing zu erkennen ist wirklich, weil man möchte ja auch, dass es einfach so geil ist. Aber ich glaube, was so psychologisch abgeht, ist, dass du jemand hast, der einerseits deine Verlustangst nicht anträgert, weil er dich lovebombt, und andererseits deine Bindungsangst nicht anträgert, weil da so Mauern sind. Aber du nimmst diese Mauern nicht wahr, du nimmst nur wahr, die wird mir nicht oder der wird mir nicht zu nahe kommen und da kann ich so Vollgas geben. Ne? Ja.
Auf der einen Seite also eine Überschüttung und auf der anderen Seite eine ganz klare Grenzziehung.
Genau.
Und es gibt schon so eine Art Fluss hier, ich definiere, ob du gut oder nicht gut bist.
Ja, genau.
Ne? Also ich mache dir Komplimente, aber am nächsten Tag sage ich dir, dass du scheiße aussiehst und dann fühlst du dich nicht
oder
gut.
Oder man sagt, oder der Sex wird dann vielleicht, du fandest vielleicht super geil, wird dann gesagt, ah, das war aber, ja, das erste Mal ist ja immer nicht so gut. Also irgendwie so, wenn man so denkt, hä, irgendwas addiert sich hier irgendwie nicht so, ne? Irgendwas ist hier komisch. Oder so, weiß nicht, die Dates werden plötzlich verschoben. Also das sind manchmal auch so Kleinigkeiten, wo man einfach das Gefühl hat, irgendwas ist hier im Busch so, ne? Das ist eigentlich so. Und dann
Lovebombing. Aber reines Lovebombing ist.
Also ist einfach zu wenig, ne? Das,
okay.
Also das ist.
Es gibt fucking 25 Faktoren, da denkst du nicht, dass Lovebombing
ist. Nee, aber ich meine, reines Lovebombing ist es erstmal nicht. Es muss schon immer auch einem Kontrast stehen zu.
Ja.
Du hast auch Lovebombing wahrscheinlich nie gemacht, ne, Max?
Doch, aber nicht, wahrscheinlich nicht so, wie man es machen muss. Also es war wahrscheinlich kein Bombing. Es war eher
Shooting. Das war das krasseste Kompliment, was du je gemacht hast. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, Kompliment ist vielleicht, ich habe was
Peinliches. Das sieht gar nicht so scheiße aus.
Ich habe was Peinliches gemacht, da war ich aber noch sehr jung. Ich habe irgendwie, war sehr eine Frau verliebt und habe dann auch bei meinen Eltern gewohnt.
Okay.
Das war so ein Obergeschoss mit einer großen Fensterfront und ich habe an die Fensterfront in großen Buchstaben auf Papier raufgeschrieben, ich liebe dich, und habe darauf gewartet, dass sie vorbeikommt.
Wow,
cool. Aber jeder hat sich gut gefühlt, der darauf geguckt hat.
Jeder hat sich gut gefühlt. Nur ich nicht, als ich dann irgendwann mal realisiert habe, dass halt nicht nur sie vorbeifährt, sondern tausend andere und alle wissen, wer hier wohnt.
Ja gut, ne? Da hast du dich gerade gemacht das nächste Mal, als du mit deinem Klappfahrrad durch die Gegend gefahren bist. Lovebombing hatten wir. Was gibt's noch? Woran erkennt man eine toxische Beziehung?
Also was ganz viele erzählen, toxische Beziehungen laufen wir eigentlich nach immer dem gleichen Lehrbuch ab. Also was ganz viele erzählen, dass nach 100 Tagen irgendwie so ein Crash kommt irgendwie. Ne? Also du hast sozusagen 3 Monate so dieses High irgendwie, ne? So alles geil, alles toll. Und nach 3 Monaten kommt dann so ein Crash, der kann so aussehen. Ah, die Person, die du datest, ist gar nicht Single, ne? Oder da ist plötzlich, ach, ich muss nochmal, ich habe ja noch mit meinem Ex einen Urlaub gebucht, sorry, kann ich jetzt nicht, kann ich leider nicht absagen, verstehst du bestimmt irgendwie so, ne? Passiert dort natürlich nichts, ist ja klar, wir sind ja zusammen. Oder es gibt irgendwie einen größeren verbalen Übergriff oder jemand, der meldet sich auf einmal 3 Tage gar keine Nachricht, also irgendwie ein totaler...
Zum Bruch.
So ein Bruch, und dann hat man eigentlich das erste Mal so dieses Entzugs, dann macht man das erste Mal diese Bekanntschaft mit diesem ätzenden Liebes das Kummergefühl, was man schon in einer Beziehung haben kann. So, ne?
Dieser, der Kokain-Dealer macht Urlaub.
Genau, besser können wir es nicht sagen. Der Dealer macht Urlaub, genau.
Oder er erzählt einem, er hat gerade keinen Stoff parat.
Ja, genau.
Und zu Hause ist alles voll.
Das trifft es genau, wirklich.
Aber das ist ja auch krass, ne? Wenn wir es mit Kokain vergleichen.
Ja,
nach 3 Monaten bist du richtig süchtig. Einfach
ja, stimmt. Okay. Ja, und dann geht's los, dann fängst du an, deine Freunde, Mensch, was ist denn da los? Und dann sagen deine Freunde, ja komm, jeder hat mal einen schlechten nächsten Tag oder dann muss der Dealer halt mal im Urlaub fahren und so und dann, ja, was weiß ich, löst sich es auch irgendwie wieder auf oder du stellst vielleicht fest, die Person ist noch auf der Dating-Plattform nur angemeldet, obwohl ich dachte, wir sind zusammen und ich weiß nicht was. Und dann, ja, ist alles ein Riesenversehen und ich habe nur den Abmelde-Button nicht gefunden. Und keine Ahnung.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Wusste gar nicht, dass man da irgendwie noch da drauf drücken muss. Und dann, ja, also häufig kommen ja auch so gutgläubige Menschen in toxische Beziehungen dann, ja, okay, wollen wir mal nicht so streng sein. Und dann kommt so die nächste High-Phase, die ist aber dann schon kürzer und dann kommt der nächste Absturz. Dann haben wir eigentlich genau wie so bei so einer Drogensucht diese Achterbahn so.
Also eine große Instabilität,
heiß-kalt. Immer heiß-kalt, genau. Ja, und dann haben wir eben dieses, was wir in der Psychologie so intermittierende Verstärkung nennen. Da gibt es also eins meiner Lieblingsexperimente. Das ist jetzt, dass man mal sieht, wie breit das eigentlich ist. Das haben wir mit Wildtieren gemacht, ne? Also sind ja auch Säugetiere und da hat man so drei Krippen gebaut. An einer Krippe gab es nie Futter.
Mhm. An einer du willst aber nicht sagen, dass auch Säugetiere toxische Beziehungen führen können.
Doch, pass auf.
Okay. Toxische Futterbeziehungen.
Zu ihrem Futter zumindest. An einer Krippe gab es immer Futter und an der dritten Krippe gibt es völlig unvorhersehbar Futter und nicht Futter. Ne? Und die meisten Tiere stehen an der dritten Krippe. Das ist also völlig, völlig irre. Ne? Das macht man auch.
Nur ein
Egal. Und das ist halt, kann man auch sagen, so Spielautomatenphänomen, die funktionieren ja auch so. Oder Tinder funktioniert auch so, die berechnen das so richtig, so wann du wieder so ein High kriegst, sozusagen durch ein Match irgendwie.
Und die Dopaminausschüttung
ist
natürlich am größten, wenn du nicht weißt, wann die Belohnung
so
kommt.
So ist es. Und dann freust du dich halt tot, ne? Aber meldet sich doch oder deine Freundin, die eigentlich nie Zeit hat, oder dein Freund, der auf einmal keine Ahnung hat, doch Zeit, und aber heute Abend komme ich, und dann ist wieder alles ganz toll, und wieder Versöhnungsex und
was. Das ist auch das Reizvolle daran, ne? Das ist das Krasse, wenn wir uns von einem Partner unsicher sind, dass wenn er dann kommt abends und man Sex hat oder man wieder in Beziehung kommt, dass dann unglaublich viel Dopamin ausgeschüttet wird und ein gutes Gefühl entsteht. Ne? Ja.
Was das auch so fatal macht, wenn man sich vielleicht auch gerade einigermaßen abgegrenzt hat und sagt, so jetzt reicht's mir, hat sich einen Monat nicht gemeldet, ich hab mich jetzt
genau
nicht.
So
und dann auf einmal steht
da Beutel, ich hab dir Beutel Kokain im Briefkasten geschissen.
Guck mal, ich hab ja so ein Sonderangebot, kostet auch nichts.
Ich bin aus dem Urlaub zurück.
Das mexikanische Kartell hat wieder nachgeliefert.
Verdammt. Okay. Krass.
Ja,
aber die intermittierende Verstärkung ist ein wirklich gutes Stichwort, wenn man da erstmal sein Bewusstsein drauf gelenkt hat und weiß, das gibt es und das funktioniert ja auch bei Menschen, das muss man einfach sagen. So funktioniert Social Media, so funktioniert Tinder, so funktioniert...
Genau,
Also so funktioniert Gaming auch, so funktioniert immer mehr auch. Mhm.
So funktionieren toxische Beziehungen.
Ja. Genau, wenn wir jetzt mal da gibt es so ein paar große Anzeichen, sage ich mal, das ist eben einmal dieses Lovebombing hatten wir schon, dann dieses Fast-Forwarding, dass Menschen also ganz schnell reinziehen in die Beziehung, also häufig auch ganz schnell Sex, ganz schnell Intimität und ganz schnell, ja, wir werden bestimmt mal heiraten und so, aber das wird halt nicht erfüllt sozusagen. Ne? Und dann haben wir ja, was ich eins der schlimmsten Sachen ist, Future-Faking, es gibt mal so schöne englische Begriffe, also das ist genau halt diese Möhre, ne? Also nehmen wir mal an, soll man natürlich nicht machen, aber du hast eine Affäre mit irgendeinem Typen und der ist eigentlich noch in einer Beziehung und der sagt dann immer, ja, du bist die Tollste, du bist die Geilste und ich trenne mich auch, aber gerade ist unser Kanarienvogel ist leider gerade krank und es geht jetzt gerade nicht, aber so nächsten Monat ganz bestimmt. Also und das gibt's halt auf ganz viele Arten. Das ist so ein großes Anzeichen. Dann haben wir so dieses klassische, ich mag den Begriff eigentlich auch nicht mehr, aber dieses Gaslighting, also du siehst irgendwie, da ploppt eine Nachricht auf und keine Ahnung, habe ich nichts mit zu tun, kenne ich gar nicht, keine Ahnung. Und dann haben wir noch so die Schuldumkehr. Also wenn du dann doch mal irgendwann sagst, oh, sag mal, irgendwie läuft das lieber nicht, dann kommt halt, du bist so empfindlich, du spinnst, oh, was machst du für einen Druck und lass uns doch alles locker und leicht angehen. Mhm. So. Und das sind so große Anzeichen, sag ich mal. Ne?
Und diese starken Bindungs- und Verlustängste, die ziehen sich wahrscheinlich wie so ein roter Faden durch die Beziehung. Ja. Ne? Sind die auf beiden Seiten? Sind die auch auf der Seite des toxischen Partners? Hat der das auch? Oder hat er so viel Kontrolle, dass er das gar nicht mehr spürt?
Also häufig haben wir so große Ausprägungen von Bindungsangst und Verlustangst oder auch von, sagen wir mal, Egoismus und so Co-Abhängigkeit. Ne? Also das sind so die Pole häufig. Und einer ist halt so ganz viel hinterher. Ne? Und wenn wir mal bei diesem Bild bleiben, also der Drogensüchtige ist immer so und der Dealer ist sozusagen immer so, ach, ist mir jetzt aber zu viel und so viel Stoff habe ich gerade nicht. Also das ist häufig sehr so in dieser Bindungsängstlichen, weil dem das dann so zu viel ist. Mit dem toxischen Partner ist immer so eine schwierige Sache, ne? Also viele würden vielleicht sagen, nee, du bist der Toxische, du bist der Toxische. Also die ganze Beziehung ist immer, also das immer so auf eine Person zu reduzieren, finde ich immer so ein bisschen schwierig, sag ich mal. Aber häufig haben wir halt, ja, dass einer immer so hinterher ist und einer zieht sich eigentlich die ganze Zeit so zurück, ne, gewissermaßen. Ne?
Wie ist die Reaktion von außen meistens? Also ist das ein Warnsignal, wenn ein Freund und Bekannte sagen, hey, pass da mal auf dich?
Ja. Ich sage ja schon immer, wenn du anfängst, nach toxische Beziehungen zu googeln, dann hast du schon echt ein Problem. Und sollte einfach nicht.
Wenn ihr diesen Beitrag hört, habt ihr schon ein Problem.
So, das ist tatsächlich, wenn man anfängt, nach Bindungsangst zu googeln und solchen Sachen, wo man das vorher eigentlich nie gemacht hat. Aber genau, ein Zeichen ist sicherlich auch, du fängst an, mit Freunden zu reden und es führt aber auch zu nichts. Also vielleicht sagen die Freunde dir, ach, das bringt nichts. Guck mal, der hat schon das und das gemacht, aber weil du eben schon so in dieser Drogenschleife hängst, bleibst du halt irgendwie drin. Und wenn man schon weiter fortgeschritten ist, dann wird man auch merken, dass die Freunde genervt sind, weil sie eigentlich immer das Gleiche sagen und ja, du machst halt immer weiter dein Ding da, ne?
Dadurch findet ja auch eine Isolation statt,
ja,
ne? Und
ja.
Das ist ja auch, das ist ja schon was Sektenartiges, so arbeiten Sekten. Also meine Familie war bei den Zeugen Jehovas und da findet eine ganz klare Isolierung statt von anderen sozialen Kontakten, damit du mehr in der Abhängigkeit bist, beziehungsweise begründet wird damit, also dass andere die einfach die Abtrünnigen sind und nur wir kommen ins Paradies. Aber das kann ja auch in einer toxischen Beziehung stattfinden, dass dein toxischer Partner, Partnerin sagt, hey, nur ich bin der wahre Kontakt und alle anderen nicht.
Genau, ich bin Jehova. Und also der hat ja auch Interesse, der will halt, ich sage das immer so, die Nebenleistung von Beziehungen mitnehmen, Sex und Aufmerksamkeit, weil er will vielleicht dieses Commitment nicht liefern irgendwie. Und klar, das will er sich ja auch, er holt das dir ja auch was raus so. Und das soll natürlich erhalten bleiben. Und dann ja, wird halt gesagt, aber guck mal hier, Liebe geht halt durch Widerstände und Schmerzen durch. Also solche Narrative werden dann häufig gern benutzt. Und ja, wir müssen uns das halt erkämpfen und bla bla bla. Aber letztlich also, ist es manipulativ, ne, am Ende des Tages.
Unglaublich manipulativ. Und was passiert mit dem eigenen Selbstwert, wenn ich in so einer toxischen Beziehung bin? Das geht ja auch runter, ne?
Der geht runter. Also man muss fairerweise sagen, man wird schon wirklich völlig klares Selbstwertgefühl. Also wenn man das wirklich hätte, wird man wahrscheinlich reinpurzeln und gleich wieder rauspurzeln aus so einer Beziehung, weil man einfach sagt, ey, das brauche ich nicht so behandelt zu werden. Aber man hat vielleicht sowieso schon ein kleines Thema mit Selbstwert, aber man wird da nochmal so richtig in den Schlamm gedrückt. Ne? Also der geht so richtig runter.
Also das heißt, also wenn jemand wirklich gut bei sich ist, hat er auch die Möglichkeit, dem schnell zu entkommen am Anfang.
Ja, also wenn jemand wirklich, was man ganz brutal sagt, gute Erziehung, gute Gene, gut aufgestellt, nicht gerade irgendwie 5 Leute gestorben im Leben, das ist manchmal auch so ein Einstieg in toxische Beziehungen so, sondern wirklich gut aufgestellt ist und dann findet man zum Beispiel auf Lovebombing, dann denkt man, hä, was schleimt der mich so zu irgendwie, ne? Also man hat dann auch eine natürliche Abwehrhaltung dagegen, sage ich mal, ne? Und denkt sich auch, hey, mein Leben ist sowieso geil, warum soll ich mich jetzt schlecht fühlen mit irgendeiner Beziehung? Also dann geht man auch relativ schnell wieder raus. Also es braucht schon eine gewisse Anfälligkeit so, ne?
Das ist super spannend, dass man in bestimmten Lebenssituationen oder durch bestimmte Sozialisierungserfahrungen oder ja tatsächlich auch durch genetische Faktoren vulnerabler wird für toxische Beziehungen. Ich würde gerne nochmal auf das Selbstwertgefühl eingehen. Wie kommt es, dass das runtergezogen wird, weil ich gegen meine eigenen Werte verstoße und innere Werte heißt ja auch immer, wenn ich die nicht wahre, das finde ich das Krasse, dass man manchmal denkt, ich könnte so über meine eigenen Werte gehen, aber damit gerät ja das Selbstwertgefühl in Mitleidenschaft, ne?
Also häufig, wenn wir jetzt über so einen typischen toxischen Partner reden, das ist ja jemand, der partout seine eigenen Interessen durchsetzen will. Ne? Also der eigentlich so über Standards hat, nenne ich das immer so. Man merkt das ja irgendwie so, dass man einfach keinen Stich kriegt. Ne? Es geht eigentlich immer nach dem so. Und dann diese Erfahrung, ich kann meine eigenen Bedürfnisse nicht durchsetzen und die Beziehung wird ja auch, das ist ja bei diesen, die werden ja immer schlechter, die toxischen Beziehungen. Also es macht immer weniger Sinn, da drin zu bleiben. Dann denke ich mir irgendwas, was stimmt eigentlich mit mir nicht, dass ich da drin bin, so, ne? Dass ich mich so scheiße behandeln lasse und das geht dann total auf den Selbstwert.
Krass, aber ab und zu wird mal Futter in die Krippe geschmissen und das wird dann aufgegessen und man wird immer hungriger.
Ja, wie du schon sagtest, gerade wenn man dann vielleicht sagt, so jetzt reicht's mir, aber dann ja, steht man wieder, was weiß ich, wenn das jetzt eine Frau ist, steht die wieder Minirock vor der Tür und was weiß ich und dann wird man wieder angefüttert. Ne?
Ja. Ja. Also ein Faktor, der glaube ich noch mit reinspielen könnte, ist, dass man natürlich den auch irgendwann sich selber anzweifelt, beziehungsweise auch die Menschlichkeit bei dem anderen anzweifelt, dass man denkt, hey, diese ganzen Lügengeschichten, das kann doch alles nicht stimmen. Ein normaler Mensch würde sich doch diese so eine extremen Sachen nicht ausdenken, aufeinanderfolgend. Also es muss ja irgendwann auch bei mir liegen. Also ich muss doch der schlechte Mensch sein, wenn ich...
Das denken ganz viele tatsächlich. Ja, genau.
Wir hatten ja ein Gespräch mit einer Hörerin zum Thema toxische Beziehung und bei ihr war es so, dass ihr damaliger Freund Parallelbeziehung hatte, ne? Das ist ganz klassisch.
Das ist ja schon der Klassiker.
Und sie konnte nie zu ihm fahren und als sie es dann mal machen wollte, ist plötzlich seine Mutter verstorben.
Ja, das ist so Gaslighting des Grauens, ne? Das ist so.
Aber wirklich, das kann, also die eigene Mutter sterben lassen dafür. Und dann ist sie trotzdem hingefahren und hat herausgefunden, dass die Mutter nicht tot ist, weil sie die Tür aufgemacht hat. und sie war trotzdem noch ein Jahr danach mit ihm zusammen.
Das macht das Gehirn einfach Matsche, ne? Aber das sind genau diese Sachen, die man auch selber nicht versteht. Also das, ich glaube auch, unser Gehirn ist ja, das ist ja ein Überlebenstool sozusagen. Unser Gehirn möchte immer einen Sinn finden in Dingen, ne? Also warum sind die jetzt so, ne? Also zum Beispiel, wenn du nachts immer Geräusche in der Wohnung hast, dann, was ist hier los? Was ist hier los? Ah, ich habe einen Marder auf dem Dach oder ich weiß nicht was. Und das in Beziehungen auch, dieser Wunsch, jemanden zu verstehen, warum lügt er mich jetzt so an, ne? Oder das herauszufinden, und dann wird man, viele werden auch zu Detektiven, dann wird irgendwie das Auto verwanzt und ich weiß nicht was.
Ja.
Aber es ist alles, das füttert alles letztlich die Sucht, ne? Es ist eigentlich alles nicht proto, also
Abstand,
ja. Ja. Aber mit der Mutter verstorben ist schon krass. Also das ist auch, viele toxische Partner, ja, die können einfach, es gibt einfach Menschen, die aufgrund ihrer, weiß ich nicht, ihrer eigenen Kindheitserfahrung, die haben auch kein Thema mit Lügen, die merken das teilweise auch gar nicht mehr, ne? Das ist so eine Gewohnheit irgendwie, ne? Das ist
deren Wahrheit.
Ja, also das weiß man auch bei Persönlichkeitsstörungen, dass die wirklich gestörtes Verhältnis zur Realität haben und vielfach glauben die es, also gut, das wird er jetzt nicht selber geglaubt haben, aber vielfach werden diese Lügen auch irgendwie, oder man, ja, legt sich das so zurecht, dass es aus irgendwelchen Gründen
hier ist es in Ordnung, ist, ne? Dass meine Mutter gestorben ist.
Er wird sich das
ist eine Notlüge.
Das ist unter die Kategorie Notlügen fallen. Da frage ich mich, was ist eine richtige Lüge?
Also der wird wahrscheinlich wirklich für sich gedacht haben, diese Lüge war notwendig in dem Fall, weil sonst wäre ich selber, emotional gestorben, deswegen musste ich das so
machen. Genau, ja, so ein Recht darauf. Ich würde
zu gern mal mit dem Typen reden. Ich meine, man redet ja oft mit den Überlebenden.
Mit den Opfern.
Von, bitte nicht das Wort. Bitte nicht. Aber man redet selten mit den Dudes oder mit den Frauen, die so die Redelsführer bei der toxischen Beziehung waren und die initiiert haben. Weil vielleicht spüren die nicht so einen Leidensdruck, aber die trauen sich auch oft nicht, ne?
Die würden, also viele denken tatsächlich selber, dass sie Opfer geworden sind, ne? Die sagen dann, oh, ich war mit so einer Borderline-Tante zusammen, oder die sagen dann, der andere ist ein Narzisst und so, und der war so anstrengend und immer wollte er was von mir und bla. Und also würden, glaube ich, die wenigsten sagen, glaube ich, ja, ich bin echt ein Arschloch und das.
Was unsere Hörerin auch gesagt hat, war, dass sie Liebeskummer innerhalb der Beziehung hatte. Ist das klassisch?
Ja, genau. Also man wird abhängig von dieser körpereigenen Chemie, ne? Von diesem, das ist ja nicht nur Dopamin, das ist auch dann dieses ganze Stresshormon, Adrenalin, ne? Also du hast einen ständigen Cocktail und vor allen Dingen auch, wenn du, also Selbstbewusstsein haben wir schon gesagt, aber vielleicht hast du auch andere Themen mit so innerer Leere oder so, ne? Wenn du in solche Beziehungen kommst und durch diesen krassen Cocktail wird das alles überschwemmt. Du hast so ein Gefühl von Intensität, hier ist so richtig was los und hier geht's um was irgendwie, ne? Und deine Rezeptoren, die gewöhnen sich ja auch daran. Und wenn du dann in diese Entzugsphasen, das ist wirklich ein richtig regelrechter körperlicher Entzug, dann fühlt sich erstmal so richtig leer, ne?
Also, was man vorher schon nicht ausgehalten hat, darauf wird man mit der Nase gestülpt.
Ja, man wird gerade, das Universum drückt einen nochmal so richtig unter Wasser gewissermaßen.
Das ist krass, eigentlich. Also, wichtig ist das Erkennen, wichtig ist die Verantwortungsübernahme, wichtig ist zu wissen, wie so ein Gefühl der Sucht entsteht und für sich die Entscheidung zu treffen, brauche ich diesen Gefühlscocktail und kann ich meinen Gefühlen auch trauen, ne? Das ist ja auch immer so ein
das
bisschen.
Das Allerwichtigste haben wir vielleicht noch nicht besprochen, das sind eben diese Standards und Dealbreaker, das ist ja so der Kern meiner Arbeit, dass ich für mich selber mal, Standards sind eben Beziehungsziele, dass ich die mal für mich definiere. Das haben halt viele Menschen, die in diese Beziehung reinkommen, nicht. Die sagen so, ja, ich bin ja verliebt und bla bla bla, sondern das wirklich mal definiere, wie oft möchte ich meinen Partner sehen, wie gestaltet sich der Sex, wie gestaltet sich Kommunikation und diese ganzen Sachen. Und noch wichtiger, Dealbreaker, ne? Also was sind Ausstiegspunkte aus einer Beziehung? Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, wenn man sagt, die Mutter ist gestorben, würden wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, ist ein Dealbreaker so.
Also wenn man, sie dann nicht gestorben ist.
Genau.
Ich wollte gerade sagen.
Ist immer ein Dealbreaker.
Sobald unsere Beziehung hat ein Ablaufdatum. Und wenn
lass uns doch mal so ein paar Standards für eine Beziehung aufstellen. Vielleicht können wir da Gemeinsamkeiten finden oder...
Es ist aber super interessant, dass du sagst, weil ich habe wahrscheinlich dann doch viel richtig gemacht, weil ich habe damals, als ich meine Frau kennengelernt habe, also meine heutige Frau, für mich schon festgelegt, welche Faktoren sind für mich wichtig
und welche
Faktoren gehen gar nicht. Und auch dieses, wie viel Zeit brauche ich für mich, wie viel Zeit, und es war auch dann ein Diskussionspunkt, den wir ausdiskutieren mussten, weil sie jemand war, der eigentlich rund um die Uhr mit mir zusammen sein wollte und ich meinte, nein, das funktioniert nicht, ich brauche meine eigenen Freiräume. Und auch dieses zu definieren, wann hört es auf. Also für mich war klar, in dem Moment, wo ich sage, das Gefühl habe, ich habe keine Gefühle mehr für dich, die über eine Freundschaft hinausgeht, ist das für mich beendet und das werde ich dir dann auch so sagen und genauso umgekehrt erwarte ich das aber auch von dir. Also natürlich gibt es dann vielleicht eine Phase, wo man noch gemeinsam dran arbeiten kann, aber es gibt für mich Ausstiegskriterien und es gibt für mich Kriterien, wie ich mit dir zusammen sein kann und die habe ich wahrscheinlich vorher unterbewusst selber getroffen, aber auch aufgrund einer langeren Durststrecke. Also ich habe vorher lange keine Beziehung mehr gehabt, sondern nur so ab und zu mal Affären und habe da festgestellt, hey, wenn ich was Festes will, dann muss es sich bestimmten Richtlinien unterwerfen, ansonsten möchte ich das nicht mehr.
Ja. Und das ist genau der Punkt, der einen fernhält von toxischen Beziehungen. Und also und mit diesen Dealbreakern ist es halt auch so, die, dass die den Rest nicht aufwiegen. Also wenn ich den Fehler machen für eine toxische Beziehung, die sagen dann, okay, jetzt wurde ich angelogen, dass die Mutter gestorben ist, aber dafür haben wir einen guten Sex oder dafür. Und das darf man halt nicht machen. Ne? Dealbreaker sind nicht aufwiegbar, ne? Das höre ich dann häufig, aber das, manchmal ist ja auch so nett, dann sage ich immer, ja, Stalin hatte bestimmt auch nette Tage so, aber das heißt nicht, dass das
richtig.
So dann, und ich empfehle halt Menschen dann immer, Partner so nach diesen schlechten Sachen zu bewerten. Aber das ist genau, was du sagtest, ist genau der Weg da raus. Und dass man auch wirklich sich dann einschwört, dass man sagt, sobald ein Dealbreaker geschieht, dann diskutiere ich nicht mehr. Ich gehe sofort raus und das ist halt so ein Selbstermächtigungspunkt.
Aber ist es nicht auch wichtig, vielleicht solche Sachen zu durchleben, also um auch zu erkennen, wo meine Grenzen sind? Also wenn du jetzt gerade sagst, ein Tod einer Mutter ist eigentlich für mich eine Grenze und trotzdem bin ich mit der Person noch zusammen, dann fragt man sich ja, warum tut man das?
Ein gefakter Tod der Mutter.
Genau, meine ich ja. Also aber vielleicht auch das, ich meine, das ist vielleicht ein sehr extremes Beispiel, aber bestimmte Sachen auch durchzuleben, um zu erkennen, hey...
Muss man? Nee, Bullshit, sorry. Aber warum muss ich sowas erleben und erkennen?
Nee, nicht so, das ist ein extremes Beispiel, aber für mich, also wenn ich zurück in meine Beziehung gucke und du hattest gerade gesagt, das Beispiel, guter Sex wiegt keinen Tod einer Mutter auf. Aber ich hatte zum Beispiel eine Freundin, das habe ich danach erst festgestellt, die hat immer damit gespielt, dass ihre Mutter schwer krank ist und hat darauf aufgrund dessen Dates abgesagt. So. Ja, und ich habe dann irgendwann herausgefunden, die ist gar nicht schwer krank, der geht es eigentlich sehr gut. Aber der Sex war sehr gut. Und dann habe ich gesagt, ach, das im Nachhinein ist es mir auch egal, weil das wiegt es auf. Und habe dann aber, nachdem ich die Beziehung beendet habe, festgestellt, war doch gar nicht in Ordnung. Da habe ich mich selber eigentlich beschnitten, weil es hat mich sehr stark verletzt.
Ja.
Und trotzdem habe ich für mich so eine innerlich aufgewogen. Und erst danach konnte ich dann erkennen, okay, das ist aber nicht so, wie ich in eine Beziehung gehen will. Also das war wichtig für mich, das zu durchleben, um dann zu erkennen, wo meine Grenzen überhaupt sind.
Ja, ich glaube, man kann diesen Weg nicht abkürzen und ich glaube, wir sind ja auch hier irgendwie um zu lernen irgendwie und also ich finde auch, so mit so einem Abstand kann man auch, ich weiß, wenn so Menschen auch, die jetzt vielleicht zuhören, wenn die toxischen Beziehungen irgendwie schlecht sind, geht, aber im Grunde genommen, wenn man so raus ist, kann man auch sehen, das war ein wichtiger Schritt in meiner Entwicklung und für viele Menschen ist es ein absoluter Booster, ne? Wenn man da wirklich rausgeht und geht dann auch nicht in neue toxische Beziehungen rein und nimmt die ganze Energie für sich zurück. Also vielleicht hat man nicht gleich einen tollen Partner, aber viele, weißt du, ich habe dann plötzlich bessere Jobs, bessere Wohnungen, verdiene mehr Geld, einfach weil ich diese Energie nicht immer abgebe, so die ganze Zeit. Ne? Und das, ich glaube schon, das ist die Persönlichkeit. Also toxische Beziehungen sind einfach eine irrsinnig gute Art zu lernen.
Ja. Ne?
Wenn man nicht Haus und Hof und Leben verloren hat da drin. Irgendwie.
Voll. Und vielleicht auch eine gute Voraussetzung, um eine andere Beziehung auf einer anderen Ebene wertschätzen zu können.
Ja.
Also um sein eigenes Muster zu überwinden, zu sehen, wo war ich da, was hat es mit mir gemacht? Also klar, der Preis der Sicherheit, der ist für manche hoch, aber ich bin, glaube ich, bereit zu zahlen, wenn ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe. Vielleicht auch dafür gut. Ich glaube nicht, dass man jetzt jede traumatische Erfahrung gemacht haben muss, um glücklich zu leben. Der Ehering ist dir mal wieder runtergefallen. Klassiker. Nee, das finde ich immer so. Ich habe mit Steffi Stahl mal darüber gesprochen, ob ein guter Psychotherapeut selbst traumatische Erfahrungen gemacht haben muss. Und dann meinte sie einfach zu mir, du, wenn du zu einem Arzt gehst und deine Hämorrhoiden behandeln lässt, musst du ja nicht auch Hämorrhoiden haben.
Stimmt, die Hämorrhoiden, genau.
Stimmt. Und genau, das, da konnte ich ihr beipflichten. Fand ich ein ganz geiles Beispiel.
Aber... Also ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen, Hämorrhoiden mit einem Arzt zu vergleichen, der die behandelt. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Form der Empathie und auch des Einfühlens braucht, um eine gute therapeutische Arbeit zu machen. Das heißt nicht, dass ich jetzt eine Missbrauchserfahrung machen muss, um eine Missbrauchstherapeut zu sein. Aber ich glaube, man muss schon in seiner Historie Erlebnisse gemacht haben, die einem das Werkzeug, wie du schon sagst, geben, dass man...
Ich sehe es anders. Also ich sehe es so, dass du als Therapeut auf jeden Fall deine Themen angeguckt haben solltest, weil sonst guckst du immer mit der Brille eines Blinden auf die Themen des anderen. Also ich nenne dir ein Beispiel. Es gab einen Guru in Indien und die Eltern von einem Kind, was extrem viel Süßigkeiten gegessen hat, sind hingegangen und die meinten, mein Kind isst extrem viel Süßigkeiten, was kannst du dagegen tun, was kannst du uns raten? Und der Guru meinte so, kommt in 2 Wochen wieder. Und hat keinen Rat gegeben. Und da man diesem Gruß folgt, da sind die einfach in 2 Wochen wiedergekommen. Und dann meinte er, ich musste erstmal mit meinem eigenen Thema Süßigkeiten zurechtkommen, um euch weiterhelfen zu können. Also das Beispiel, ja, das glaube ich schon, wenn man selbst blinde Flecken hat, also wenn jemand extrem Schwierigkeiten hat, mit trauernden Menschen zu sehen, dann hat er ein Thema mit seiner eigenen Traurigkeit.
Genau.
Und
damit umgehen zu lernen,
ja,
erstmal, das halte ich für extrem wichtig.
Ja, aber das ist doch genau das, was ich auch gesagt habe.
Nee, ich glaube nicht, dass jemand traumatische Erlebnisse gemacht haben muss,
nee,
um jemanden behandeln zu können, der traumatische Erlebnisse gemacht hat.
Nee, das habe ich auch nicht, kam das nicht ganz
okay,
klar rüber.
Okay, dann sag es mir nochmal spezifisch,
nee, wie du es meinst. Also ich meine nicht, dass man traumatische Erlebnisse gemacht haben muss, um jetzt ein Trauma zu bearbeiten bei jemand anders. Aber ich glaube schon, und das wäre das Sozialpädagogen-Beispiel, wenn ich jetzt das Jugendhilfe-Beispiel nehme, wo es um
viele... Du musst auch aus einer zerrütteten Familie
nicht, kommen. Ich kam eben nicht aus einer zerrütteten Familie, ganz im Gegenteil. Und ich habe mich halt schon gefragt, es gab viele, die diesen Beruf gemacht haben, um auch ihre eigene Kindheit da irgendwie zu kompensieren und zu sagen, ich gebe jetzt was Gutes. Ich hatte eine zerrüttete Kindheit und ich bin jetzt derjenige, der jetzt den Kindern was Gutes gibt. Und das fand ich sogar schwieriger und habe mich dann aber gefragt, was habe ich denn eigentlich zu bieten? An dem Punkt war ich irgendwann, weil meine Kindheit war eigentlich ja nicht traumhaft, aber es war alles in festen Bahnen und war eine sehr schöne Kindheit. Und dadurch, dass ich die so erlebt habe und aber trotzdem genau hingucken konnte, was mich in dieser Kindheit berührt und was ich schwierig fand, habe ich das Gefühl, dass ich dann trotzdem in dem Beruf ja besser funktionieren konnte und auch diese traumatischen Erlebnisse, die diese Kinder hatten, besser einordnen konnte.
Also eigentlich umgekehrt von dem, was du gerade gesagt hast. Dadurch, dass du eine Stabilität erfahren hast, musstest du die Sachen vielleicht nicht in der Intensität an dich ranlassen, weil nicht die eigenen Glocken geklingelt haben.
Ja, die Stabilität hat einerseits natürlich sehr gut geholfen, aber ich habe natürlich auch gut reflektieren können, welche Probleme ich in meiner Familiensituation hatte.
Mhm.
Und dieses
okay,
Gefühl, check, diese Empathie, die man dadurch vielleicht entwickelt, glaube ich, kann einem schon helfen, dann auch in dem Beispiel bei Kindern, die vielleicht sehr starke traumatische Erlebnisse gemacht haben, das in gewisser Form nachzuempfinden, nachzufühlen.
Ja.
Und deswegen finde ich dieses Hämorrhoiden Beispiel passt nicht ganz, aber ja, egal.
Du hast ja gerade gefragt, was hattest du diesen Kindern zu geben, ne, die in so schwierigen Lebenssituationen waren? Deine Gleichgültigkeit.
Absolut.
Immer und immer wieder. Und das kannst du von zu Hause.
Ah, wie, was? Dein Vater?
Naja. Ich muss tatsächlich sagen, bei toxischen, also überhaupt bei Suchtgeschichten, ist es, glaube ich, wirklich hilfreich, wenn man das selber mal erfahren hat, muss ich tatsächlich sagen. Ja, ja.
Check.
Ja, das stimmt. Auf so einer ganz bestimmten Ebene kann ein ganz tiefes Verständnis nur stattfinden. Aber einige Suchthelfer waren...
Ja, ich weiß. Ja,
also,
ja. Ist keine Voraussetzung. Ja.
Du musst erstmal 3 Jahre, so wie bei einer Psychotherapeutenausbildung, geh erstmal selber in Therapie. Du musst erstmal 3 Jahre abhängig sein und auf der Straße leben, bevor du zu uns zurückkommst und hier Suchthelfer werden kannst. Aber nee, ich weiß, was du meinst, dass man so das ganz, ganz tiefe Gefühl... dass man da nur anknüpfen kann, glaube ich auch, wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, also in der Lebendigkeit.
Genau, und dann ist eher die Frage, und das ist, glaube ich, das Eigentliche, um was es geht, kann man das so gut von sich abspalten, dass man den anderen helfen kann, oder ist es eher ein Negativfaktor, nämlich dass ich da immer wieder daran erinnert werde, wie schlimm wird es.
Und dafür musst du es extrem gut verarbeitet haben.
Genau, ja, und in dem Moment kann einerseits ein hilfreiches Tool sein, es kann aber auch genau umgekehrt eher nicht förderlich sein, wenn man es durchlebt hat, als Therapeut, wenn man...
Wenn man noch mittendrin steckt.
Genau. Ungefähr, ne? Und deswegen ist dann das Argument von Stefanie Stahl absolut für sie zutreffend, aber ich würde es nicht unbedingt als die Richtlinie hinstellen wollen.
Ich glaube, da gehen wir in unterschiedliche Tiefenbereiche. Aber ich glaube auch, dass du hast recht, man muss es differenziert sehen.
Genau.
Und trotzdem glaube ich, dass ein Arzt keine Hämorrhoiden haben muss.
Nee, aber
ich habe es verstanden.
Ich würde trotzdem das Hämorrhoidenbeispiel
geben. Ja, das ist nicht ganz passend. Okay, zurück zu toxischen Beziehungen. Wir haben die Warnsignale, wir haben anfängliche Sachen, die auftreten können. Was vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wie verhilfst du deinen Klientinnen und Klienten, diese Dealbreaker auch einzuhalten? Weil das ist ja wo viele auch wahrscheinlich rübergehen und vielleicht dann auch nicht mehr kommen und sagen, ach Christian, ich habe jetzt doch keine Zeit mehr, die Therapie oder die Beratung fortzusetzen. In Klammern, ich habe meine Dealbreaker nicht eingehalten und will weiter meinen Kokain-Dealer sehen.
Ja, also letzten Endes ist natürlich so eine Begleitung von den Menschen, man darf das jetzt nicht bewerten, das ist glaube ich super, weil die sind ja eh schon so beschämt, dass sie in solchen Beziehungen sind. Also wenn du da jetzt als Therapeut oder Berater irgendwie kommst mit, wieso kriegst du das nicht hin, das ist eine ganz schlechte Idee. Aber andererseits, man muss es natürlich immer wieder sagen, es sind schon sehr konfrontative Prozesse teilweise so, weil das, die kennen das manchmal ja auch von anderen Leuten, die immer sagen, ja, das wächst sich aus oder dann ist es halt ein bisschen on-off, aber die brauchen ja, dass da jemand immer dran ist. Und was tatsächlich, weiß ich auch aus meinen Prozessen noch am besten hilft, ist wirklich, man sagt, ja, dann drehst du eben noch eine Runde, ist doch nicht schlimm, dann nochmal. Also dieses so,
wenn das deine Entscheidung.
Dein Leben, wenn du noch nicht so weit bist für null Kontakt, dann lässt dich eben nochmal einmal irgendwie ausnehmen und ist doch nicht schlimm irgendwie. Also, und weil so Druck erzeugt immer Gegendruck, ne? Aber wenn man so sagt, hey, ich verstehe dich, aber ist doch nicht schlimm, dann drehst du eben noch 10 Runden, das macht so ein, das fühlt sich so schlecht an, dass man denkt, oh nee, komm ich.
So, gutes Fernsehen.
Werkzeug.
Ja, und aber ein bisschen ist es natürlich üben. Ne? Es ist wirklich, also das erste Mal so einen Dealbreaker durchziehen ist vielleicht ganz schlimm, aber man kann das wirklich üben, dass das und das ist jedes Mal, wo man es geschafft hat, ist wieder so ein Push fürs Selbstbewusstsein und so, also kann man sich das ja so langsam rausholen.
Das Gefühl
so,
danach, ne? Das ist so wie so zum Sport motivieren, ist vielleicht ja ätzend und währenddessen,
genau,
aber das Gefühl danach und das Gefühl beim 5., 6., 7., 8. Mal ist ultra geil. Ja. Christian, wir haben heute eine Menge über toxische Beziehungen und Hämorrhoiden gelernt.
Ja.
Vielen lieben Dank dafür. Christian findet ihr auf liebeschip.de. Da hat er ein Online-Kursprogramm, wo ihr euch zu toxischen Beziehungen nochmal näher informieren könnt. Ja, danke für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.